Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer, da bin ich wieder, Ihre Moa Graven. Das letzte Kapitel, das war schon sehr traurig und es war auch eigentlich ganz schön schwer für mich zu lesen. Und jetzt geht es weiter mit Es ist alles anders. Als Eva am nächsten Morgen aufwachte, fühlte sie sich verkatert und leer. Irgendwie am Leben und doch innerlich wie tot. Ihre Hand fuhr zur leeren Seite des Bettes, wo Robert in ihren Armen gestorben war. Nun war er für immer weg. Sie hatten sich ewige Liebe geschworen, bevor er gegangen war. Ihr Herz zog sich zusammen, als sie an den Moment zurückdachte, als er sie verließ. Vielleicht hätte es noch viele Dinge zu sagen gegeben, doch im Grunde genommen waren Worte nicht wichtig. Sie war bei ihm gewesen, das war, was zählte. Er war nicht allein. Alleine war nur sie jetzt. Irgendwie musste sie damit zurechtkommen. Ihre Beine fühlten sich schwer an, als sie aus dem Bett stieg. Sie hätte nun vieles tun müssen. Sich um den Fall kümmern, die Beerdigung von Robert organisieren und Bittner sagen, dass er gehen sollte. Es war ein Fehler gewesen, ihn hier ans Haus zu binden. Sicher war es ihm mittlerweile unangenehm, hier bei ihr zu sein. Er hatte für sie gelogen. Bestimmt bereute er es längst. Sie schlich ins Bad, um sich für den Tag zu richten. Als sie anschließend in die Küche kam, lief der Kaffee bereits durch. »Morgen«, sagte er und sah sie mitfühlend an. »Guten Morgen«, erwiderte sie. »Danke, dass Sie sich um mich kümmern.« »Das ist doch selbstverständlich«, ging er sofort auf ihre hingehaltene Hand ein. »Wir können gleich frühstücken. Ich habe noch ein wenig Toast und Marmelade im Kühlschrank gefunden.« »Ja«, sagte sie und setzte sich an den Tisch. Sonst hätte sie hier mit Robert gesessen. Ihre Hand fuhr über das weiche Holz. Wie oft hatte sie ihn dabei beobachtet, wenn er gedankenverloren in der Zeitung las. Dabei fuhr seine Hand dann suchend über den Tisch, bis sie die Kaffeetasse fühlte und anhob. Er hatte so schöne Hände gehabt. Daran musste sie nun denken. Und wie oft er sie damit gestreichelt hatte. Nie wieder würde es so sein. Ihr blieben nun noch die Erinnerungen. Der Toaster klackte und riss sie aus ihren Gedanken. Bittner legte eine Scheibe auf ihren Frühstücksteller. »Danke«, sagte sie. Danach schenkte er Kaffee ein und setzte sich zu ihr. »Sie müssen sich keine Sorgen um mich machen«, fuhr sie fort. »Ich komme zurecht.« »Wie kann ich Sie denn unterstützen?«, fragte er. »Ich meine, bei dem Fall.« Er wusste, dass sie nun mit ihrer Trauer alleine fertig werden wollte und respektierte das. Sie war eine starke Frau. Das war sie damals schon gewesen, als er sie kennenlernte. Sie machte persönliche Dinge immer mit sich selber aus. Ihre Arbeit würde nicht darunter leiden. »Als erstes werde ich heute nach Bremen zum Ehepaar Schiffner fahren«, sagte sie und klang nüchtern. Sie schilderte ihm kurz, was es damit auf sich hatte und warum sie durchaus glaubte, dass etwas mit dem Ehepaar nicht stimmte. Sie war irgendwie verhuscht und er wirkte mir dann doch etwas zu organisiert, als er mir erklärte, dass seine Frau nicht über den Tod des Sohnes hinwegkäme und immer wieder behauptete, ihn gesehen zu haben. So nun auch auf Langeoog. »Das klingt alles wirklich sonderbar«, meinte Bittner. »Ist sie denn in therapeutischer Behandlung?« »Ich meine, ihren Mann so verstanden zu haben«, entgegnete Eva. »Doch ganz ehrlich gesagt finde ich es seltsam, denn immerhin ist es schon ein paar Jahre her, dass ihr Sohn gestorben ist. Damit muss man doch irgendwann abschließen können, oder?« Er sah ihren flehentlichen Blick und ahnte, dass sie selber darum betete, jemals wieder normal werden zu können nach dem schweren Verlust. Es mochte sein, dass ihr Selbstmordversuch eine Art Affekthandlung gewesen war, als sie Robert sterben sah. Doch wie würde es mit ihr weitergehen? So einfach fand man nicht in den Alltag zurück, wenn man einen geliebten Menschen verloren hatte. Er beschloss, ihr zur Seite zu stehen, egal was passierte. Doch eigentlich sollte sie nun schon wieder zurechtkommen, sagte er, auch wenn es sicher furchtbar ist, sein eigenes Kind zu verlieren. »Ja, das ist es bestimmt.« Ihr Blick ging ins Leere. »Wollen Sie mitkommen?« Sofort nickte er. »Sicher, das ist bestimmt sinnvoll, weil ich dann fahren kann«, dachte er bei sich. »Na gut«, erwiderte sie, »dann sollten wir uns nun auf den Weg machen. Es ist Sonntag, da sind die Chancen groß, dass wir Sie zu Hause erwischen.« Während der gut zweistündigen Fahrt sprachen sie nicht viel miteinander. Eva ging ihre Anrufliste durch und sah, wie oft Bittner versucht hatte, sie zu erreichen. Er war wirklich ein guter Freund. Und er hatte ihr das Leben gerettet. Ob sie es gewollt hat oder nicht. Sowas nannte man wohl Schicksal. Dann hatte der Gerichtsmediziner Klaas Pieper ihr eine Nachricht hinterlassen. Der tote Junge vom Strand, Er sei schon mindestens einen guten Monat tot. Es musste also Gründe dafür geben, warum er erst jetzt irgendwo an Land gespült worden war. Dass es ausgerechnet auf Langhoch geschehen war, konnte ein Zufall sein. Dann gab es noch ein paar Nachrichten von Magda aus dem Hotel. Einige Gäste meinten, etwas gesehen zu haben, das wichtig sein könnte. Darum würde sie sich kümmern, wenn sie wieder auf der Insel war. Sie kamen vor dem Mehrfamilienhaus in Bremen an, in dem das Ehepaar Schiffner wohnte. Bittner stellte den Wagen ab und griff nach seinem Päckchen Tabak auf der Ablage. »Sie können gerne mit reinkommen«, sagte Eva, die verstand, dass er sie alleine gehen lassen wollte. Aufdringlich war er ja noch nie gewesen. »Oh«, sagte er, »wenn das möglich wäre, dann...« Er schob das Päckchen zurück. »Es ist für einen Journalisten immer besser, wenn er Informationen aus erster Hand erhält, habe ich gehört«, erwiderte sie und lächelte nun sogar ein wenig. »Und außerdem sehen vier Augen mehr als zwei.« Sie stiegen aus dem Wagen und gingen auf das schmale hohe Haus, das rechts und links direkt an die nächsten angebaut worden war, zu. »Ich könnte nicht so wohnen«, murmelte Eva. »Da muss man sich ja fühlen wie im Käfig.« »Ach«, meinte Bittner, »das ist alles Gewohnheitssache. In großen Städten gibt es nicht so viele Freiflächen, als dass man so großzügig wie in Ostfriesland bauen könnte. Grundstücke von mehr als 1000 Quadratmetern, davon träumen manche Menschen hier nur.« »Oder eben auch nicht«, erwiderte Eva. »Im Grunde hat man damit ja doch nur unnötig Arbeit.« Sie drückte auf die Klingel mit dem Schild Schiffner. Bald darauf summte es und Bittner schob die Tür auf. Es roch nach Essig, als sie in den Hausflur kamen. Vermutlich hatte kurz vorher jemand die Treppen gewischt. Sie mussten in den zweiten Stock und verzichteten auf den Aufzug. Oben stand bereits ein Mann im Türrahmen. Eva erkannte, dass es Klaus-Dieter Schiffner war, mit dem sie auf Langeoog gesprochen hatte. Auch er wusste, wer sie war. »Frau Sturm?« fragte er mit schrägem Blick. »Sie hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet.« »Herr Schiffner«, begrüßte sie ihn, »es gibt da ein paar Fragen, die ich an Sie und Ihre Frau hätte. Ist sie zu Hause?« »Sicher«, sagte er. »Aber worum geht es denn genau?« »Das besprechen wir lieber drinnen«, blieb sie stur. »Das ist übrigens mein Kollege Bittner.« Schiffner musterte ihn kurz. Dann gingen Bittner und Eva hinter Schiffner her in den Flur und schließlich in die Küche, wo Renate Schiffner am Tisch saß. Sie hielt eine Kaffeetasse in der Hand, die sie dann abstellte. »Frau Sturm?« fragte auch sie und wirkte eher entsetzt und überrascht. »Hallo«, sagte Eva. Es hatte jetzt schon leid, dass sie der fahrig wirkenden Frau gleich erzählen musste, dass man einen toten Jungen am Strand von Langeoog gefunden hatte. Doch es half nichts. Sie setzte sich zu der Frau an den Tisch. Schiffner und Bittner blieben stehen. »Wir sind hier«, setzte Eva fort, »weil auf Langeoog etwas Schlimmes passiert ist.« Die Augen von Renate Schiffner wurden erst groß vor Schreck, dann sah sie Eva aus schmaler werdenden Schlitzen angstvoll an. »Man hat einen toten Jungen gefunden«, fuhr Eva fort, »am Strand.« Es kam dann so, wie Eva es befürchtet hatte. »Nein«, rief Renate Schiffner aus, »ich habe doch gesagt, dass mein Sohn verschwunden ist, aber niemand hat mir geglaubt. Ich muss sofort dorthin.« Ihre Stimme wurde immer schriller, während sie das sagte, und ihr Mann sprang ihr zur Seite, um sie zu beruhigen. »Bitte, Renate«, bat er und hielt sie bei den Schultern. »Es ist nicht Torben, das weißt du doch, beruhige dich.« Die Frau zuckte kurz zusammen, dann sah sie sich unsicher im Raum um. Es war deutlich zu erkennen, dass sie völlig verwirrt war. »Er hat es nicht leicht mit ihr«, dachte Eva. »Es tut mir leid, dass ich sie beide damit behelligen muss«, sagte sie und sah kurz zu Bittner, der seinen Blick zum Fenster gewandt hatte. Und trotzdem bekam er alles mit, was hier vor sich ging. Sicher machte er sich in Gedanken schon Notizen für den Artikel, dachte sie. Er war ein unheimlich guter Beobachter, bekam viele zwischenmenschliche unterschwellige Töne beim Verhalten anderer Menschen mit. Sie war schon gespannt darauf, wie er die ganze Situation beurteilen würde, wenn sie wieder unter sich waren. »Ja«, sagte Schiffner ärgerlich, »das würde mich wirklich interessieren, was meine Frau und ich damit zu tun haben.« Er hatte seiner Frau aufgeholfen und sie praktisch aus der Küche geschoben, weil sie auch noch angefangen hatte zu weinen. Er hatte sie gebeten, sich ins Wohnzimmer zu setzen, er würde das mit der Polizei schon regeln. »Es ist der Zufall, der mich hierher führt«, sagte Eva mit ruhiger Stimme. »Es sieht nämlich so aus, als ob der tote Junge, den wir bisher nicht identifizieren konnten, etwa zu der gleichen Zeit ermordet worden ist, zu der Sie und Ihre Frau auf der Insel waren.« Klaus-Dieter Schiffner fiel die Kinnlade runter. Dann setzte er sich auf den Platz, wo bis eben noch seine Frau gesessen hatte. »Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst«, stieß er aus. »Wollen Sie damit etwa andeuten, dass wir etwas mit dem Tod des Jungen zu tun haben könnten?« »Wäre das denn denkbar?« konterte sie und wartete in aller Ruhe auf seine Reaktion. »Nein«, stieß er aus. Das wäre es ganz und gar nicht. Nun, sagte sie, aber es könnte ja sein, dass Sie den Jungen gesehen haben. Ich meine, als er noch lebte, da Sie doch zur gleichen Zeit auf Langeoog Urlaub gemacht haben. Es arbeitete hinter Schiffners Stirn. Sicher wägte er genau ab, was er noch sagen konnte, um sich aus der Schusslinie zu nehmen. Woher soll ich das denn wissen, ob ich ihn gesehen habe, wo ich ihn noch gar nicht kannte? Er ist auf der Hut, dachte Eva. Und auch wenn er recht hatte und die Vorstellung ziemlich aberwitzig war, dass er etwas auch zur Aufklärung hätte beitragen können, so hatte sie unbedingt mit ihm sprechen müssen. Und auch mit seiner Frau. Sie wollte sehen, wie das Ehepaar Schiffner lebte, denn so einleuchtend die Erklärung, dass Renate Schiffner nach dem Tod ihres Sohnes Torben völlig aus der Bahn geworfen worden und in Behandlung war und unter Warnstellung bezüglich ihres toten Kindes litt, so wurde Eva das Gefühl nicht los, dass noch viel mehr dahinter steckte, als er zugeben wollte. »Da haben Sie natürlich recht«, gab sie zu, »um ihn in Sicherheit zu wiegen. Sicher war mein Weg hierher umsonst. Sie können ja nicht wissen, wie der tote Junge aussieht.« »Eben«, sagte er und klang fast erleichtert, »sind wir dann hier fertig? Ich möchte mich gerne um meine Frau kümmern.« »Eigentlich schon«, sagte Eva, »wir möchten auch gar nicht länger stören. Nur eines noch, hätten Sie ein Foto Ihres Sohnes für mich?« »Ein Foto von Torben?«, fragte er irritiert. »Was wollen Sie denn damit? Er hat doch nichts mit dem toten Jungen zu tun.« »Reine Routine«, antwortete Eva, »ich möchte mir nur ein Bild machen können.« »Na, von mir aus, wenn es Sie glücklich macht, warten Sie bitte hier.« Er verließ die Küche. Kurz darauf hörte man, wie er wieder auf seine Frau einredete und ihr versicherte, dass die Polizei gleich wieder gehen würde. Dann kam er mit einer Fotografie zurück. »Meine Frau sollte nichts davon erfahren«, sagte er im Flüsterton. »Sie macht doch so schon viel zu viel mit.« »Natürlich«, nickte Eva und nahm das Bild, das einen etwas traurig schauenden Jungen zeigte zwischen Daumen und Zeigefinger. »Wie alt ist er auf diesem Foto?« machte Schiffner, 7 oder 8. Er kratzte sich am Kinn. »Ja, ich glaube, es ist aufgenommen worden, als er in die 2. Klasse versetzt worden war. Also ist er da wohl schon 8.« »Er war ein schönes Kind«, sagte Eva. »Sie bekommen das Bild von mir zurück. Versprochen.« Sie sah es ihm an, was ihn nun beschäftigte, doch er fragte nicht mehr nach, warum sie es auch noch mitnehmen wollte. Sicher war er froh, wenn sie endlich mit ihrem Kollegen wieder verschwand. »Sicher werden Sie mir gleich sagen, was Sie mit dem Foto vorhaben«, sagte Bittner, als sie wieder im Wagen saßen. »Ich möchte Nachforschungen anstellen«, entgegnete Eva. »Ich möchte wissen, was diesem Jungen wirklich geschehen ist.« »Wie meinen Sie das? Denken Sie, dass die Eltern lügen?« Nun griff er wieder zu seinem Tabak, um sich endlich eine Zigarette zu drehen. Es war nicht so, dass er abhängig war, doch er rauchte gerne mal. Außerdem hatte Eva sich nun hinter Steuer gesetzt. Die Eltern sagen, dass er einen Verkehrsunfall mit dem Fahrrad hatte, bei dem er so schwer verletzt wurde, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Aber, Bittner fuhr mit seiner Zunge über den Kleberand des Blättchens und ließ sie dabei nicht aus den Augen. »Darf ich?«, fragte er und hielt seine fertige Zigarette hoch. »Ausnahmsweise«, sagte sie mit einem Lächeln auf seine Hände, »aber ich möchte wissen, wie Torben hier gelebt hat. War er ein glückliches Kind? Solche Dinge eben.« »Auf dem Foto sieht er jedenfalls nicht glücklich aus«, meinte Bittner und blies den Rauch seines ersten Zuges aus dem heruntergefahrenen Seitenfenster. »Nein, glücklich wirkt er nicht. Eva hatte das Foto immer noch in ihrer Hand und sah noch einmal darauf. Dann legte sie es in das Seitenfach und startete den Wagen.« Drinnen in der Wohnung von Klaus Dieter und Renate Schiffner war es derweil mucksmäuschenstill geworden, nachdem er ihr ein starkes Schlafmittel verabreicht hatte.